Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Corbinian Frenzel. Zu Gast ist
der Journalist und Autor Ronen Steinke, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Hallo und herzlich willkommen im Studio.
Hi, ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ich freue mich auch und freue mich, dass wir hier auf die Themen des Tages schauen. Ich schaue aber auch gerade ganz aktuell in ihr und auf ihr neues Buch, das ist gerade dieser Tage erschienen. Verfassungsschutz, wie der Geheimdienst Politik macht. Da ist ein Sticker drauf, den kennen viele, Spiegel-Bestseller-Autor, aber da ist noch was drauf, noch so eine Art Sticker. Da steht drauf, enthält den Fall Hans-Georg Maaßen. Lieber Ronen Steinke, ich dachte ja immer, es heißt Sex Cells, aber wahrscheinlich gilt auch Rechts Cells, oder wie ist das da drauf gelandet?
Ja, also wenn man von der Person zum Fall wird, das ist schon ein schlechtes Zeichen. Also Hans-Georg Maaßen, der ja den Verfassungsschutz lange geführt und vor allem so rechts positioniert hat, ist jemand, mit dem ich als Journalist oft zusammengesessen habe und jeder, der mir heute erzählt, wir haben es nicht geahnt, wie der Mann drauf ist. Jeder, der mir heute erzählen will, wir sind selber überrascht, wie der jetzt abdreht. Dem trete ich entgegen.
Okay.
Jeder, der ihn kannte, wusste das.
Also dieses Buch erklärt dann sozusagen auch, wie es sozusagen zu einem Fall Hans-Georg Maaßen kommen konnte. Nicht nur der Person wegen, sondern weil auch bestimmte Strukturen genau dahin deuten.
Immer mehr Leute bekamen mit, wie der Mann drauf ist. Immer mehr Leute waren darüber auch entsetzt. Und dann wurde gestritten, weil nämlich die CSU, ja, Horst Seehofer, der Innenminister damals, genau diese Härte von Hans-Georg Maaßen nicht nur protegiert hat, sondern mehr davon haben wollte. Der wollte ihn ja befördern.
Mhm, ja. Also kleiner Spoiler schon mal, wer das Buch liest, Hans-Georg Maaßen, der Fall kommt dann ganz am Ende, weil man vorher ein bisschen was begreifen soll, ein bisschen was verstehen soll über die deutschen Geheimdienste. Wir streifen das Thema heute sicherlich auch nochmal in der Sendung, aber erstmal gucken wir natürlich auf das, was diesen Tag hier heute bestimmt. Da geht es um so Schlimmes, aber vielleicht auch Notwendiges wie Streumunition. Thema heute auf jeden Fall bei uns. Und erstmal wünschen wir Ihnen aber einen schönen guten Tag zu einer Stunde Radio oder 30 Minuten Podcast, falls Sie uns so hören sollten. Studio 9 im Deutschlandfunk Kultur. Morgen und übermorgen ist NATO-Gipfel in Vilnius, aber schon vorher wird viel diskutiert über Fragen, die dort auf dem Tisch liegen. Die Taz hat das Ganze heute animiert zu der Schlagzeile neuer Sprengstoff vor dem NATO-Gipfel und spielt da an auf die Streumunition, die die USA der Ukraine liefern will. Das ist ja sozusagen die Schrotflinte unter den Bombenziel, möglichst breit, möglichst wahllos viel treffen. Und genau deshalb ist sie auch von 110 Staaten dieser Welt geächtet seit 2008. Darunter ist Deutschland. Und das weiß einer sehr genau, der heutige Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier.
Ich bin da befangen. Ich war derjenige, der für unser Land die Ächtung der Streumunition damals in Oslo unterschrieben hat. Und deshalb finde ich, ist die deutsche Position nach wie vor richtig, sich gegen Streumunition auszusprechen. Aber sie kann in der gegenwärtigen Situation der USA nicht in den Arm fallen.
Frank-Walter Steinmeier, der damals Außenminister war, heute Bundespräsident, gestern im Sommerinterview dazu befragt wurde. Mein Gast, der Jurist und Journalist Ronen Steinke, schüttelt an dieser Stelle schon den Kopf.
Ja, ich kann diese steinmeiersche Logik schon gar nicht nachvollziehen. Also weil wir da unterschrieben haben, deshalb ist es weiterhin richtig, aber wir können den Amerikanern nicht widersprechen. Also da tut mir schon der Kopf weh. Sagen wir doch mal, worum es geht. Ja, ich meine, das ist nicht nur eine
Ambivalenzdialektik, ich weiß
nicht. Ja, das ist also dreimal um die Ecke. Da geht es ja nicht nur um eine Schrotkanone, wo man irgendwie ein breites Flächenbombardement macht, sondern das Problem ist, das Zeug bleibt liegen. 30% sind Blindgänger, das bedeutet, die liegen da jahrelang und auch vielleicht 20 Jahre lang, bis irgendwann mal jemand da drauf tritt.
Oder 70 Jahre, ich meine, wir erleben das bei jedem Waldbrand in Ostdeutschland, genau. Dass da noch Munition liegt. Ja.
Das ist wirklich eine Seuche und ein Fluch, der über einem so einen Landstrich dann liegen bleibt. Und ich habe das vor ein paar Jahren als Journalist erlebt. Ich war in Mosambik, in Ostafrika, ein Land, was furchtbar von einem Bürgerkrieg zerrissen worden war. Dann haben die Parteien Frieden geschlossen. Jetzt ist das Land zum Frieden gekommen. Aber diese Streumunition liegt immer noch rum. Ja, Landminen, Streubomben. Und es sterben weiterhin jedes Jahr Menschen an diesem Krieg, der eigentlich schon lange vorbei ist. Das heißt, wenn man solche Waffen einsetzt, dann nimmt man in Kauf, dass ein Krieg nicht zu Ende gehen wird.
Mhm. Das heißt, Ihr klares Plädoyer erstmal an die Adresse der USA, man sollte so etwas gar nicht liefern.
Selbstverständlich. Und wenn man auf dem Standpunkt steht, dass dieses Zeug Teufelszeug ist, das ist ja der Grund, warum man es ächtet, dann muss man das den Amerikanern also in aller Freundschaft auch so sagen.
Mhm. Klar. Dann spiele ich Ihnen mal vor, was Roderich Kiesewetter gesagt hat von der CDU, der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, der nämlich erstmal eine Gegenfrage stellt.
Zunächst einmal wünsche ich mir dasselbe Maß an Empörung über den Einsatz russischer Streumunition, die zu Hunderttausenden seit 500 Tagen eingesetzt wird und das ganze Gebiet vermint. Und die Reaktion der Bundesregierung, diesem Einsatz nicht zu widersprechen, zeigt auch, dass wir zu wenig getan haben.
Also den zweiten Aspekt kann man auch nochmal diskutieren, inwieweit sozusagen der Munitionsmangel konventioneller Munition auch dazu führt, dass es notwendig ist. Aber erstmal dieser erste Aspekt, die Entscheidung, diesen Krieg zu führen, hat ein anderer getroffen, Putin, dass er stattfindet und auch mit welchen Waffen er stattfindet. Und jetzt kommt eigentlich diese schwierige Frage, kann man einen schmutzigen Krieg mit sauberen Mitteln auf der anderen Seite führen oder führt es nicht zwangsläufig dazu, dass man selber in die Situation kommt, um eben militärisch auf Augenhöhe zu bleiben?
Also sauber ist vielleicht im Zusammenhang mit Krieg immer ein schwieriges Wort, aber diese Logik von wie du mir, so ich dir, die ist eine, auf die kann man sich nicht einlassen. Ja, Putin verwendet ja nicht nur Streumunition. Das russische Militär vergewaltigt, ermordet gezielt Zivilisten. Das macht diese Mittel ja nicht plötzlich zu legitimen Mitteln für einen Gegenschlag. Nein, sondern die Idee von einem zivilisatorischen Mindeststandard, der auch im Krieg gilt, ist, da hält man sich dran. Und gerade dann, wenn es hart auf hart kommt. Und bei der Streumunition, es geht ja nicht nur darum, dass wir irgendwie dem russischen Militär irgendwie was Gutes tun wollen, indem wir da auf der Bremse stehen, sondern es geht darum, dass man auch die Ukraine, dieses Land, was ja irgendwann wieder zum Frieden kommen soll, nicht einem solchen Fluch aussetzen will.
Ich meine, die Frage ist natürlich, ob das nicht leider die immanente Logik eines jeden Krieges ist. Das ist ja das, was diejenigen, die da sehr viel zurückhaltender waren, sehr viel vorsichtiger, auch was die Forderung nach Waffenlieferung angeht, ja immer wieder betont haben. Wenn man erstmal in der Logik des Krieges ist, dann gibt es eine Verselbstständigung, dann gibt es eine Verhärtung, dann gibt es eben genau diese Situation, dass, weil die Gewalt so eskaliert wird von einer Seite, die Gegeneskalation kommt.
Das ist leider oft so in Kriegen, ja, dass man sagt, die eine Seite bricht das Völkerrecht. In Klammern hier ist es vielleicht ein bisschen komplizierter, weil nicht alle Parteien da die Ächtung mittragen. Aber gut, das Prinzip ist oft so, die eine Seite bricht das Völkerrecht, dann antwortet die andere Seite auch mit einem Bruch, weil anders kann man diese sozusagen den Gegner nicht disziplinieren. Nur, das ist wirklich eine Logik, wenn man mit der anfängt, muss man sich klar machen, in was für einen Abgrund man sich hineinziehen lässt. Und ich glaube, die westlichen Unterstützer der Ukraine, ja, könnten noch viel mehr liefern, aber sind nicht jetzt so pleite und so ratlos, dass sie schon auf so einen teuflischen Weg eigentlich einbiegen müssten.
Aber geht denn diese Logik dann so weit, dass man im Zweifel lieber zivilisiert verliert, als eben mit den gleichen oder ähnlichen Methoden vielleicht auf militärischer Augenhöhe zu bleiben, idealerweise irgendwann diesen Konflikt militärisch für sich entscheidet?
Das ist ein großes, großes, furchtbares Dilemma, vor dem man stehen kann. Und vor dem stehen wir aber jetzt derzeit nicht. Also die Möglichkeiten, konventionelle Waffen zu liefern, zur Unterstützung der Ukraine, um sich zu verteidigen, die sind noch vorhanden. Die USA haben noch volle Speicher. Auch wir in Europa haben noch Sachen, die wir liefern können. Bitte tun wir erstmal das, bevor wir hier mit Streumunition um uns werfen.
Ich komme nochmal zurück zu Frank-Walter Steiner und seinem Bedürfnis, die USA da nicht allzu sehr zu kritisieren. Ich habe es anfangs gesagt, wir stehen kurz vor diesem Gipfel, Dienstag und Mittwoch in Vilnius, der NATO-Gipfel, sehr nah an der russischen Grenze, ganz bewusst als Zeichen. Und ganz bewusst geht es ja auch darum, ein Zeichen der Geschlossenheit zu senden. Und da sind wir wahrscheinlich wieder im Bereich der Politik, der Diplomatie und Politik, dass die deutsche Politik da gerade sehr zurückhaltend ist, weil sie eben genau diese Spaltung nicht zelebrieren möchte, die man vielleicht zelebrieren müsste. Können Sie dafür ein Deutverständnis aufbringen?
Ich kann dafür eine ganze Menge Verständnis aufbringen. Man muss sich auch klar machen, wir in Deutschland mit unserer Sicherheit, wir verdanken das ja bis heute zu einem großen Teil den Amerikanern. Also selbst wenn es um solche Sachen wie Terrorabwehr geht, um islamistische Bombenkomplotte. Wir bekommen ganz viele Tipps von den USA und sind deswegen gut beraten, da nicht, wie Frank-Walter Steinmeier sagt, in den Arm fallen. Also uns so ein bisschen auch solidarisch oder zumindest mit Höflichkeit zu bedanken. Aber hier geht es um die Ächtung eines Kriegsmittels, das genauso wie Giftgas, genauso wie biologische Kampfstoffe wirklich einen Zivilisationsbruch darstellt. Und da müssen wir in der westlichen Wertegemeinschaft auch dazu stehen.
Rodenstein gesagt, das hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wo, bitteschön, kann man sparen, wenn es um Familien und Kinder geht? Da gibt es eine neue Antwort des SPD-Chefs Lars Klingbeil. Er sagt, bei allen neuen Ehen könnten wir doch das Ehegattensplitting abschaffen, also diese steuerliche Möglichkeit, dass Einkommen eines Ehepaars erstmal zusammenzurechnen, dann durch die Hälfte zu teilen. Und das ist dann der Steuersatz, der zu zahlen ist. Meistens gerade bei Ehepaaren, wo der eine viel verdient, die andere gar nichts oder wenig, sehr attraktiv ist. Er hat das gesagt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland in dieser Debatte, die ja gerade läuft, um die Frage, wollen wir da sparen möglicherweise oder beim Elterngeld, wie es ja jetzt angedacht wird. Ronen Steinke ist mein Gast und jetzt mache ich erstmal die Transparenzhinweise an dieser Stelle. Verheiratet, Kinder, ja, zweimal nicken hier an dieser Stelle. Gute Idee des SPD-Chefs?
Ja, gute Idee. Also es gibt verschiedenste Formen, wie man miteinander zusammenleben kann. Alle verdienen den gleichen Respekt. Und es gibt eine einzige Form des Zusammenlebens zwischen zwei Menschen, die ein Steuergeschenk bekommt. Warum? Das ist erstmal fraglich, wenn man sich diese Form dann ansieht. Es geht nur um die Form der Partnerschaft, wo der Abstand zwischen dem Einkommen der beiden Partner besonders hoch ist. Warum soll das jetzt privilegiert werden gegenüber Partnerschaften, wo beide mehr oder weniger dasselbe verdienen? Das ist nur aus dieser alten Ideologie erklärbar, dass die Hausfrauenehe besonders staatlich gefördert werden soll. Und man muss es also auch so hart sagen, dass eine Abschreckung geschaffen werden soll, dass Frauen zurück ins Berufsleben kehren. Denn wenn man diese Situation hat, Mann verdient wahnsinnig viel, Frau verdient nichts, und sie geht dann wieder arbeiten und verdient vielleicht deutlich weniger als ihr Mann, dann hat am Ende die Familie gar nicht so einen großen Zugewinn. Also es lohnt sich nicht zu arbeiten.
Jetzt stelle ich mir das konkret vor, ja, also das würde geändert. Und dann ist aber die Situation für viele Frauen weiterhin so, dass sie wahrscheinlich weniger verdienen, weil sich das nicht sofort ändern wird, die soziale Realität. Und dann zahlen diese Familien einfach unterm Strich mehr Steuern. Ich weiß nicht, ich glaube, die wenigsten Frauen werden sagen, ah super, dieser Schritt der Gleichberechtigung, aber leider habe ich am Ende des Monats weniger Geld in der Tasche.
Klar, ich meine, es geht ja darum, hier mehr Geld für den Steuersäckel zusammenzusammeln. Deswegen diskutieren wir überhaupt. Also irgendjemand muss am Ende hier mehr bezahlen. Aber wie gesagt, andere Formen der Partnerschaft zahlen ja jetzt auch schon den vollen Steuersatz. Warum soll jetzt diese besondere Form da so ein Geschenk bekommen?
Obwohl, ich meine, heiraten, das ist ja eine der Errungenschaften schon seit längerer Zeit, beim Ehegattensplitting wirklich schon lange, auch vor der Ehe für alle. Heiraten kann jeder. Das ist niemandem verwehrt, homosexuell, heterosexuell. Und es ist natürlich eine Form der vertraglichen Bindung, die Menschen eingehen, wenn man so will, eine Solidargemeinschaft. Also ganz konkret, wenn jemand, der nicht verheiratet ist, in eine soziale Schieflage gerät, dann hat er Anspruch auf Bürgergeld beispielsweise, auf andere staatliche Transferleistungen. Wenn jemand in einer Ehe ist und da sind entsprechende Ressourcen durch den Partner, dann tritt der erstmal dafür ein. Also dass der Staat sagt, so eine privat gewählte Solidargemeinschaft, die allerdings natürlich vertraglich abgesichert sein muss, sonst erzählt ja jeder, dass er ein Paar ist, die wollen wir ein Stück weit privilegieren und uns sozusagen dafür bedanken, dass ihr ein Stück weit Solidargemeinschaft übernehmt.
Ja, das ist ein ganz legitimer Gedanke und ich finde auch diese Idee, Menschen stehen füreinander ein, übernehmen dauerhaft füreinander Verantwortung, ist schon eine, die man jetzt nicht ideologisch aus einer Ecke nur, sondern die man insgesamt für förderungswürdig halten kann, wo man sagen kann, das ist ein legitimes Anliegen eines Gemeinwesens, dass man das unterstützt. Nur gibt es da tausend verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ja, man könnte pauschal Menschen, Ehe ist ja nur eine Form, Lebenspartnerschaft ist da gleichrangig mit, die also dauerhaft voneinander einstehen, könnte man pauschal einen Steuerrabatt von X% schenken. Oder man könnte sie an anderer Stelle privilegieren. Vielleicht könnte man es auch sinnvoller daran festmachen, ob Kinder da sind. Dann ist ja auch die Bedürftigkeit nochmal eine andere. Also gibt es nochmal ein Argument mehr, dass da der Staat unterstützt. Aber zu sagen, wir fördern innerhalb dieses großen Spektrums von Lebenspartnerschaften, Solidarität zwischen zwei Menschen, nur diejenigen, wo der eine wesentlich mehr verdient als der andere, das erscheint mir doch eine Steuerungswirkung, die nimmt man zumindest in Kauf und die ist fragwürdig.
Die ganze Debatte ist ja losgegangen dadurch, dass die Familienministerin Lisa Paus von den Grünen, wie fast alle anderen Ressorts bis auf das Verteidigungsministerium, eben den Sparbefehl des Finanzministers bekommen hat und sagen musste, wo sie in ihrem Etat Geld einspart und ja letzte Woche dann diese Idee auf den Markt kam, wir kappen mal das Elterngeld, also diese Leistung, die man kriegt, wenn man Kinder in die Welt gesetzt hat, eine Lohnersatzleistung. Bisher ist das Maximum 300.000 Euro Familieneinkommen im Jahr. Ab dann kriegt man es nicht mehr. Das soll runtergehen auf 150.000. Ich sag mal kurz, wie Lisa Paus, die besagte Familienministerin, das gestern Abend bei Anne Will verteidigt hat.
Trotzdem in Gesamtgemengelage habe ich mich eben dafür dafür entschieden, weil ich aus meiner Sicht denke, da ist der geringste Schaden, obwohl ich da einen gleichstellungspolitischen Schaden sofort identifiziert habe.
Der geringste Schaden oder Rodensteinke, könnte sich geringere Schäden vorstellen, wenn man daran geht?
Ja, ich habe es nicht ganz kapiert, ehrlich gesagt, die Maßnahme. Denn zum einen reden wir da über sehr wenige Menschen. Mhm. Also das 150.000 Euro steuerpflichtiges Jahreseinkommen, das also so glücklich sind wirklich vielleicht 1-2% unserer Bevölkerung. Und das Elterngeld, was man da bekommt, ist ja schon gedeckelt auf 1.800 Euro im Monat. Das heißt, es ist von vornherein klar, das sind dann bei 14 Monaten irgendwas um die 20.000 Euro. Also wenige Menschen der Bevölkerung bekommen 20.000 Euro für ihre Elternschaft. Das ist nicht ein großer Sparbetrag, glaube ich.
Ich glaube, so 300 Millionen hat sie zusammengerechnet. Ne?
Also mich würde das wundern, wenn es nicht an 1.000 anderen Schräubchen auch eine Möglichkeit gibt, viel mehr einzusparen. Aber der Grund, warum es ja daran Kritik gibt und warum es auch überraschend ist, dass bei den Grünen die Sensibilität da offenbar nicht so groß war. Der Grund ist ja, es geht bei diesem Elterngeld nicht um eine Unterstützung von Bedürftigen, sondern es geht darum, ja, die Geschlechtergleichberechtigung zu befördern. Es geht darum, dass dem Mann, in der Regel ist es ja der Mann, der mehr verdient, eine Ausrede genommen wird, warum er nicht zu Hause bleiben kann, sondern dass ihm gesagt wird, ja, auch du kannst zu Hause bleiben, du bekommst dann auch ein Einkommen. Und das ist ja etwas, also die Gleichberechtigung, was uns in allen Schichten der Bevölkerung etwas wert sein sollte als Gesellschaft, ja, ob arm oder reich. Ich denke auch zum Beispiel an die DAX-Vorstände. Ja, was haben wir für Diskussionen geführt über die Geschlechterquoten in DAX-Vorständen? Nicht deswegen, weil es eine bedürftige Gruppe ist, wo irgendjemand Hilfe bräuchte durch den Staat, sondern weil auch da und vielleicht gerade Signalwirkung, auch da es wichtig ist, dass ja auch irgendwie so ein bisschen Gleichberechtigung anzieht. Ja.
Das Elterngeld ist keine Sozialleistung. Ja? Das hat Lars Klingbeil in diesem Interview auch gesagt. Passt also sozusagen zu dem Gedanken, den Sie geäußert haben. Und dazu passt auch eine Idee, die da ja auch im Raum ist, dass man sagt, nee, wir bauen das mal anders auf. Wir sagen nicht, wir kappen jetzt bei irgendeiner Einkommensgrenze, sondern wir legen ganz klar fest, 7 Monate, 7 Monate. Das heißt, jedes Elternteil kriegt für 7 Monate das Elterngeld. Und wenn es nur eine nimmt und der Mann beispielsweise nur 2 Monate, dann verschenkt er 5 Monate an den Staat Elterngeld, auch wieder ein Sparbetrag. Da sagt aber Lisa Paus, wenn wir wirklich die Lenkungswirkung hinkriegen, dass dann nämlich Väter sagen, ich mache dann doch 7 Monate, haben wir wieder nichts gespart.
Gut, aber darum geht es ja hoffentlich auch nicht nur. Also,
das ist die Frage, worum es ja der Regierung an dieser Stelle vor allem geht.
Muss ich mal klar machen. Ne? Elterngeld ist ein ganz, ganz großartiger Fortschritt. Es ist eingeführt worden vor ein paar Jahren. Es hat so viel verändert in der Lebensrealität von so vielen jungen Familien. Also das kann man gar nicht vergleichen, was für Kompetenzen heutige Väter haben im Umgang mit der Wickelkommode und zu dem, was ein, zwei Generationen vorher noch vorhanden war. Mhm. Also das ist aus ganz vielen Gründen eine gute Idee. Und das zu erweitern, selbst wenn man da am Ende plus minus bei 0 Euro, also wenn das nicht Spareffekte erzielt, selbst wenn man das wirtschaftlich neutral verstärkt, ich finde, das ist absolut die Mühe wert.
Haben Sie es gemacht?
Ich habe es gemacht, ja. Mehrmals.
Ja, und mehr als, also ich mache mir erst das Bekenntnis, ich hatte bei Kind 1 2 Monate, bei Kind 2 3 Monate, muss dazu aber sagen, das Elterngeld meiner Frau war auch höher als meins.
Ah ja.
Also das war nicht nur eine ökonomische Entscheidung, aber es war vielleicht auch ein bisschen eine ökonomische Entscheidung, kann man sehen, geht auch mal andersrum. Wie war es bei Ihnen?
Also ich hatte einmal 8 Monate und ich kann wirklich nur jeden ermuntern, falls man die Sorge hat, ich bin dann raus aus dem Karriererad oder ich irgendwie werde vergessen. Das ist wirklich, am Tag, wo man zurückkommt aus der Elternzeit, wird man in der Kantine angesprochen, ob man überhaupt weg war. Also das ist eine absolut unberechtigte Sorge. Und auf der anderen Seite, es ist so gut, auch sogar unter Karriereaspekten, mal zwischendurch im Leben sich zur Seite zu nehmen und mal die Dinge ein bisschen distanzierter zu betrachten. Das rückt die Prioritäten gerade. Also es gibt wirklich gar keine Ausreden, es nicht zu tun.
Das ist wahr. Ich habe immer gesagt, bei Kind Nummer 3 mache ich auf jeden Fall mindestens 7 Monate. Aber ich glaube, kein Elterngeld oder irgendeine staatliche Leistung könnte meine Frau nochmal dazu bringen. Aber gut, auch das ist natürlich Teil des Lebens, ne? Dass es eben nicht immer nur ums Geld geht, aber auch Rodensteinke hier bei uns heute im Deutschlandfunk Kultur. Rodensteinke ist mein Gast heute, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, der sich in Artikeln und Büchern viel mit Antisemitismus, mit jüdischer Geschichte, mit Rechtsextremismus befasst, aber auch mit der Frage, wie gut eigentlich unsere Justiz ist. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Das ist das letzte Buch von 2022. Das jüngste Buch haben wir kurz drüber gesprochen, über die Geheimdienste. Ich sag Ihnen das alles, weil ich jetzt sehr gespannt bin, ob es hier irgendeinen Anknüpfungspunkt gibt, denn Rodensteinke wird mich überraschen jetzt.
Deutschlandfunk Kultur plus 1. Ihr Überraschungsgast.
Tja, und da kommt er herein. Einen schönen guten Tag. Ich grüße Sie.
Hallo.
Hallo. Sagen Sie doch uns mal, wer Sie sind.
Ich bin Ulf Burmeier.
Hallo Herr Burmeier. Ich freue mich. Herzlich willkommen hier bei uns im Studio. Rohn Steinke, sagen Sie doch mal, warum Sie mir und uns Ulf Burmeier mitgebracht haben.
Ja, Ulf Burmeier ist ein Podcaster, der mich schon seit vielen Jahren beim Joggen begleitet im Ohr. Und macht einen wöchentlichen Politik-Podcast, der heißt Die Lage der Nation, zusammen mit Philipp Banse. Und der zeichnet sich dadurch aus, dass der wirklich trocken und ernst ist. Da reden zwei ernste Menschen eine Stunde lang über Steuerpolitik, über Panzerhaubitzen, über Dinge, die überhaupt nicht fluffy oder irgendwie leichtherzig sind, tun es aber auf so eine seriöse Weise. Und wenn man da mal guckt, was für Klickzahlen das generiert und wenn man auch guckt, was die Live-Veranstaltungen dieses Podcasts für ein irres Echo haben, da sind also Konzerthallen bis zum letzten Platz voll. Ich finde, das macht Mut für unsere Demokratie, ehrlich gesagt, dass man mit so einer Form von ernstem, seriösem Journalismus so einen Erfolg haben kann. Mir ist das ein Rückenwind seitdem.
Also Ulf Burmeier, nach so einer Begrüßungsrede weiß man wahrscheinlich gar nicht, was man sagen soll. Aber ich kann es mal kurz gerne bestätigen. Lage der Nation, super Produkt, wo man sich immer fragt, warum hat das der öffentlich-rechtliche Rundfunk eigentlich nicht gemacht? Warum haben Sie es gemacht?
Man muss ja fairerweise sagen, dass Philipp Banse auch viele Jahre beim Deutschlandradio gearbeitet hat.
Auf jeden Fall,
das heißt, ja. Er hat also fleißig gelernt. Philipp Banse ist mein Co-Podcaster bei der Lage und ich habe bei ihm in den letzten 7 Jahren in so einer Art informelles Volontariat gemacht, würde ich sagen. Also ich bin ja eigentlich trockener Jurist und habe bei Philipp gelernt, wie man eigentlich ein bisschen radioartig podcasten kann.
Okay, nämlich wie? Also was haben Sie gelernt?
Die Idee bei der Lage der Nation war tatsächlich, ein gutes Gespräch über Politik zu führen. Das heißt also, so über Politik zu diskutieren, wie man das unter Freunden tun würde, respektvoll, mit Interesse an den Gedanken des anderen. Aber zugleich war uns ganz wichtig, dass das eben kein Laber-Podcast werden soll. Wir wollten also faktenbasiert, wirklich gut informiert und fundiert darüber reden und damit die Menschen mitnehmen. Sie sollen also verstehen, worum es geht bei der Politik. Das ist so, glaube ich, das, was uns besonders antreibt.
Die Lage der Nation findet man sehr weit oben in den Podcast-Charts, deswegen, ne? Also oder deswegen sage ich jetzt einfach so, eigentlich in der Konkurrenz und umgeben von Podcasts, die das ja durchaus anders machen. Liegt das daran, weil sie so früh da waren?
Ich glaube tatsächlich, dass wir einen Startvorteil hatten, dadurch, dass die Podcast-Landschaft noch so klein war. Wir haben im März 2016 die erste Episode online gestellt und damals gab es eigentlich kaum Politik-Podcasts, würde ich sagen. Wir waren da so, wie sagt man neudeutsch, Early Adopter und hatten deswegen so einen gewissen Startvorteil. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, heute gibt es natürlich auch viele andere spannende Podcasts über Politik. Und was mich sehr freut, ist, dass ja zum Beispiel auch das Deutschlandradio inzwischen viele Sendungen in Podcast-Form ins Netz stellt, sodass man sie in einer Podcast-App hören kann.
Ja, in aller Bescheidenheit sage ich an dieser Stelle, Sie kriegen diese Studio 9-Ausgabe auch jeden Tag, so gegen 14 Uhr als Podcast. Also nicht verpassen, wenn Sie das bisher immer nur am Radio gehört haben und denken, schade, heute hatte ich keine Zeit, müssen sie nicht. Ja, aber das ist natürlich echt eine interessante Entwicklung. Ich kann mich erinnern, ich saß bei Philipp Banse mal vor Jahren, noch bevor sie angefangen haben, in seiner Küche, weil er hat nämlich genau, wie sie es beschrieben haben, mit dem Küchenradio angefangen und mit Menschen sehr intensiv und sehr lange und ohne Format, Logik, ja, über Dinge gesprochen. Ich finde das interessant, Rodensteinke, dass Sie kommen aus einer Zeitungsredaktion, Süddeutsche Zeitung, also genauso wie wir hier klassische Medien. Da haben uns einige schon ein bisschen was vorgemacht, wie man sich so ein bisschen aus dieser vielleicht auch marketinggetriebenen Logik rausbegibt und Dinge vielleicht naheliegend und einfach angeht.
Ja, und auch mit seinem eigenen Namen. Also die beiden Podcaster machen keine Gags, ja, die machen da kein, wie sagten sie gerade, also kein Laber, kein irgendwie Personality-Show, sondern die machen seriöse Sachen, sagen aber ich denke, ich frage mich, ich zweifle und tasten sich da gemeinsam vor. Das hat irgendwie eine Glaubwürdigkeit. Da braucht es manchmal gar nicht so eine übertourte Leitartikler-Tonalität, sondern einfach dieses ehrliche Herantasten. Und was mich besonders freut, Ulf Burmeier hat auch noch ein Nebenamt oder einen zweiten Hut auf. Der ist auch der Vorsitzende von der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine NGO, die unterstützt Menschen dabei, mehr oder weniger nach Karlsruhe zu ziehen. Vor allem, also vor das Bundesverfassungsgericht. Menschen, die das aus eigener Kraft nicht unbedingt könnten, entweder weil das so teuer ist oder weil das auch wirklich kompliziert ist. Da kann man also auch Schiffbruch erleiden. Und wir haben bei der Süddeutschen Zeitung aufgedeckt vor ein paar Tagen, dass die letzte Generation, die Klimagruppe, vom Bayerischen Landeskriminalamt ein halbes Jahr lang abgehört worden ist. Rund um die Uhr, die Handys.
Das Pressetelefon
zum Beispiel auch. Das Pressetelefon vor allem. Also ich als Journalist bin darauf angewiesen, es ist mir auch ein Anliegen, nicht einfach nur die Verlautbarung der Polizei zu glauben, sondern mir eigenes Bild zu machen. Ich rufe an bei Aktivisten, bei Menschen, die irgendwo im Feuer stehen, lasse mir das aus deren Sicht erklären. Und oft werde ich davon klüger, glaube da auch nicht alles, was mir gesagt wird. Aber das ist eine Quelle, die ist wirklich wichtig. Und dass das von der bayerischen Polizei ein halbes Jahr lang alles mitgeschnitten worden ist, auch meine Gespräche, hat mich erschreckt, halte ich für einen Tabubruch und halte ich auch für eine Aushöhlung der Pressefreiheit. Mhm. Ulf Burmeier mit seiner NGO unterstützt uns jetzt. Wir sind jetzt am Freitag vor das Amtsgericht München gezogen und wollen jetzt juristisch festgestellt bekommen, dass das rechtswidrig ist. Sowas darf nicht passieren.
Ja, ich finde das interessant, Ulf Burmeier, aber auch bei Ihnen, Roden Steinke. Ich habe den Eindruck, so diese Juristen, die tendenziell in dem ganz klassischen liberalen Sinne denken, wir müssen eigentlich unsere Skepsis, unsere ganze Kraft auch auf die Mächtigen richten, auf den Staat, was der tut, also die Freiheitsrechte des Einzelnen vor dem Staat schützen, dass das gar nicht so eine starke Position gerade hat, weil wir sehen, dass Freiheiten und Demokratie von so vielen anderen Richtungen herausgefordert werden, von großen multinationalen Konzernen, natürlich vom populistischen Bewegungen und dergleichen mehr. Deswegen finde ich das so besonders interessant, dass Sie diesen Fokus nicht verlieren und sagen, nee, eigentlich in einem klassischen liberalen Grundimpetus des 19. Jahrhunderts. Wir gucken erstmal darauf, selbst was der Staat in demokratischen Institutionen oder Verfasstheiten tut.
Ja, es geht ja einfach darum, in gewisser Hinsicht auch den Staat vor sich selbst zu schützen. Ne? Roden Steinke hat gerade sehr deutlich gemacht, es ist einfach ein Tabubruch, wenn ErmittlerInnen, wie jetzt in diesem Fall in Bayern, nicht respektieren, dass es ein Pressetelefon gibt, wo Journalistinnen und Journalisten anrufen, um sich vertraulich zu informieren über einen bestimmten Fall. Und eigentlich sollte das natürlich berücksichtigt werden. Es gibt kein striktes Verbot, solche Telefone abzuhören, aber die Richterin, der Richter, wer auch immer über diese Abhöraktion entscheidet, muss zumindest diese Tatsache, dass es ein Pressetelefon ist, in den Blick nehmen. Und so wie ich den Fall verstehe, findet sich in den entsprechenden Beschlüssen kein Wort darüber. Das heißt also, Menschen, die für den Staat arbeiten, in diesem Fall AmtsrichterInnen, die diese Anordnung vorgenommen haben, die haben im Grunde die Spielregeln selbst verletzt, die sich unser Staat gegeben hat dafür, wann im Ausnahmefall ein Telefon abgehört werden kann. Und da glaube ich, ist es im allerbesten Sinne Verfassungsschutz, was wir machen bei der Gesellschaft für Freiheitsrechte und was in diesem Fall auch Roden Steinke macht, der hier als Antragsteller gegen den Beschluss auftritt.
Jetzt schließt sich der Kreis. Ja, wir haben ja anfangs über Ihr Buch gesprochen, Roden Steinke, wo Sie ja auch letztendlich sagen, diese Art von Verfassungsschutz brauchen wir eigentlich gar nicht, also dieser institutionalisierte, den wir kennen, sondern im Prinzip engagierte Juristinnen und Juristen, Leute, die genau raufschauen. Reicht das schon?
Ja, also es ist ja ein sehr schönes Wort, Verfassungsschutz. Ja, also ein Geheimdienst, der diesen Namen trägt, der hat schon mal marketingmäßig alles richtig gemacht. Aber es ist natürlich nicht ganz so einfach. Ja, in Wahrheit sind ja die Bedrohungen für die Demokratie kommen nicht nur aus der Richtung von irgendwelchen Protestgruppen oder von irgendwelchen Neonazi-Kameradschaften, sondern, und da kann man mal nach Ungarn gucken oder nach Polen, die Bedrohungen für unsere Demokratie, die wuchern auch im Herzen der Macht. Und das ist etwas, ich finde das ganz gut zu sagen, man muss den Staat vor sich selber bewahren, das ist etwas, wo wir als Zivilgesellschaft, als Bürgerinnen und Bürger halt auch dagegen halten müssen, wenn der Staat von Mitteln Gebrauch macht, die zu einer liberalen Demokratie nicht passen.
Ja, wir verstehen uns eigentlich als Freundinnen und Freunde des Grundgesetzes. Ne? Wir verstehen uns gar nicht als die Menschen, die jetzt in Opposition zum Staat stehen, ganz im Gegenteil. Also wir sind jetzt keine Steinewerfer, ne? Ganz im Gegenteil. Wir versuchen, den Staat an den passenden Stellen daran zu erinnern, wo er über die Stränge schlägt, ne? Und versuchen auf diese Art und Weise unsere freiheitliche Demokratie zu sichern.
Tja, jetzt bin ich mal gespannt, wie aufmerksam der Verfassungsschutz diesem Gespräch hier gerade zugehört hat oder ich ihn kenne.
Guck mal in der Akte nach.
Ja, ich wollte gerade fragen, hatten Sie schon mal auch so Situationen, Ulf Burmeier, wo Sie das Gefühl hatten, oh, die gucken vielleicht ein bisschen intensiver auf unsere Arbeit als nur so durch Presse und Öffentlichkeit arbeitet?
Tja, es zeichnet ja die sogenannten geheimdienstlichen Mittel aus, dass man sie in aller Regel eben nicht mitbekommt. Ne? Also ich halte das für sehr wahrscheinlich, dass wir da zumindest unsere Akten haben, aber wir können es nicht mit Sicherheit sagen.
Wenn man sowas entdeckt, dann muss man da sofort gegen laut und stark und professionell vorgehen. Also so wie wir es jetzt gemacht haben in dem Münchner Fall, wenn der Geheimdienst Journalistengespräche, die so hinter den Kulissen Work in Progress darstellen, abhört oder in irgendeiner Weise mitschneidet, ist das auf gar keinen Fall in einem Rechtsstaat akzeptabel.
Ron Steinke, vielen Dank für diesen Überraschungsgast heute. Ulf Burmeier, einer der Podcastmacher Lage der Nation und natürlich Mitbegründer der Gesellschaft für Freiheitsrechte, die jetzt eben unter anderem diesen juristischen Kampf führt, den Sie uns hier dargestellt haben. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich würde sagen, wir bleiben mal irgendwie im Themenumfeld. Großes Thema dieses Jahr im Deutschlandfunk Kultur ist ja die wehrhafte Demokratie, gewählt von den Hörerinnen und Hörern, den Usern der Deutschlandfunk-Programme als Denkfabrik. Thema für 2023, aktueller denn je. Aber wir haben uns gedacht, nee, das muss man nicht immer nur negativ betrachten. Man kann es auch mal so betrachten.
Deutschlandfunk Kultur. Mein Demokratiemoment.
Ron Steinke ist mein Gast heute, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung. Und weil es so nett war, haben wir gesagt, Ulf Burmeier, bleiben Sie doch einfach noch eine Runde. Aber Ron Steinke, Sie müssen uns erstmal vorstellen, Sie haben einen Demokratiemoment oder vielmehr eine Demokratieheldin.
Ja, ich habe kürzlich in Freiburg eine Dame der katholischen Straffälligenhilfe kennengelernt. Straffälligenhilfe, das sind Leute, die freiwillig sich engagieren, um zum Beispiel Leuten zu helfen, die nach einigen Jahren aus dem Gefängnis entlassen werden und dann oft vor dem Nichts stehen. Da hat einer zum Beispiel 20 Jahre abgesessen, ist dann 60 oder sogar schon 70 Jahre alt und ist körperlich oft sehr gebrechlich. Ja, also man spricht dann von vorgealtert. Die Leute sind wirklich dann pflegebedürftig, aber kein Pflegeheim will so einen aufnehmen. Und dann geht's los, dann kommen die Frauen von der katholischen Straffälligenhilfe rein und telefonieren sich die Finger wund, um in Freiburg ein Altenheim zu überzeugen, dem Mann doch eine zweite Chance zu geben. Und ich muss sagen, was mich so berührt hat, ist, dass es eine Arbeit, mit der es überhaupt keinen Applaus gibt in unserer Gesellschaft. Für Straffälligen öffnen sich die Herzen leider sehr wenig in unserer Gesellschaft. Ja, selbst wenn es Menschen sind, die ihre Schuld abgetragen haben. Und auch diese Frau hat mir erzählt, in ihrem eigenen Freundeskreis wird eher der Kopf über sie geschüttelt. Was machst du da in deiner Freizeit? Hilfst du irgendwelchen Verbrechern? Und trotzdem macht sie das. Ja, wohl wissend, dass sie viele andere Sachen machen könnte, mit denen sie sich beliebter machen würde. Das ist eine Art von Heldentum. Ich muss sagen, das inspiriert mich und ich hoffe, wir können uns alle eine Scheibe abschneiden.
Mhm. Und warum tut sie das? Also hat sie Ihnen das darstellen können?
Sie hat das aus ihrem Glauben begründet, ja, aus ihrem christlichen Glauben. Aber ich glaube, das muss man gar nicht so begründen. Ich glaube, deswegen Demokratie ist ein gutes Stichwort. Wenn wir diese Werte wirklich ernst meinen, ja, Resozialisierung, jeder Mensch hat, wenn er seine Strafe abgesessen hat, eine Chance, dass man ihn wieder aufnimmt. Ob man das glaubensmäßig fundiert, mag jeder privat so machen, wie er mag. Aber das ist ein Geist, den braucht es für eine Demokratie.
Mhm. Ulf Burmeier, wenn ich dann so mein geringes Wissen über die rechtspolitische Geschichte anwenden darf, das war ja ein ganz starker Move, auch ein ganz starkes Bedürfnis so der Reform der 70er Jahre, ne, der sozialliberalen Koalition, aber auch insgesamt gesellschaftlich, dass man gesagt hat, ja, Straftäter sollen eben auch wieder und sind immer Staatsbürger, sollen sie auch wieder werden in vollem Umfang. Aber das ist ja, wie bei so vielen dieser liberalen Reformen, macht man so den Eindruck, der Elan ist da ein bisschen raus.
Ja, das nehme ich auch so wahr. Ne? Es gibt ja im Grunde so zwei sehr gute Gründe dafür. Das eine ist eben tatsächlich der Gedanke der Menschenwürde. Ne? Alle Menschen haben eben einfach dadurch, dass sie Menschen sind, eine Menschenwürde und wir sollten sie deswegen auch so behandeln. Aber es ist auch quasi zweckrational. Also wir tun uns als Gesellschaft auch selbst einen Gefallen, wenn wir versuchen, Menschen auch im Gefängnis gut zu behandeln, einfach damit sie hinterher wieder quasi vollwertige und vor allem friedliche und nicht straffällige Mitglieder unserer Gesellschaft werden können. Ne? Und denn, so wie das Gerd Schröder mal formuliert hat, wegsperren und zwar für immer, das ist eben einfach keine Option. Und ich teile aber diese Einschätzung, dass das in heutigen Zeiten so ein bisschen ins Hintertreffen gerät. Gerade dieser Gedanke, dass es nicht klug ist, beliebig hart Menschen anzufassen im Strafvollzug. Ne? Dass es eigentlich viel klüger wäre, ihnen zu helfen, tatsächlich ihnen wieder eine Brücke zu bauen in ein Leben in der Gesellschaft.
Ich könnte mir vorstellen, Ron Steinke, ich weiß nicht, was Ihnen die Dame erzählt hat, dass es auch vielleicht ein bisschen unterschiedliche Bewertungen gibt, je nachdem, wofür jemand im Gefängnis war. Ne? Also was Sie gerade genannt haben, das Schröder-Zitat bezog sich ja, glaube ich, so auf Sexualstraftäter. Da gibt es ja wahrscheinlich auch eine ganz unterschiedliche Wahrnehmung in der Gesellschaft.
Ne? Mit Sicherheit. Es kommt natürlich auch keiner für 10 Jahre ins Gefängnis, ohne was Schlimmes getan zu haben. Ja? Dennoch definiert nicht ein Moment des Lebens das ganze Leben. Ja, der Mensch ist dann immer noch auch andere Dinge als nur Straftäter. Der Mensch ist vielleicht Vater. Es gibt Kinder, die draußen sind, die vielleicht ihren Vater nicht haben, die vielleicht dann auch keinen Verdiener haben in der Familie, die dann nicht an Klassenfahrten teilnehmen können. Also man muss das schon als gesamtgesellschaftliche Aufgabe betrachten, dass wir ein bisschen da uns drum kümmern und nicht weggucken. und nicht sagen, ja, bei den Spendengalas, da wird immer nur für die mit den Kulleraugen und die irgendwie sympathischen Anlässe gespendet, sondern das ist auch etwas, das mag vielleicht nicht so einem sympathisch sein, aber das ist eigentlich etwas, was an unsere Kernwerte als Gesellschaft auch geht.
Mhm. Ich meine, die Frage ist natürlich, wenn jemand im Gefängnis war und vor allem eine so lange Zeit, vielleicht ist das auch das Problem, vielleicht ist das auch der Grund, warum sich diese Hoffnung, ja, also wir erziehen da Menschen und wir behalten sie als Staatsbürger im Blick und führen sie dann auch wieder ins Leben zurück, dass vielleicht die Institution Gefängnis einfach so ist, dass das kaum gelingen kann.
Ja, da gibt es ja inzwischen umfangreiche kriminologische Forschung, ne, dass Gefängnisse erstmal entsozialisieren. Das ist völlig klar. Jemand wird aus der Gesellschaft herausgerissen und das macht es diesen Menschen natürlich nicht leichter, in der Gesellschaft zu leben. Das kann man sich schnell vorstellen. Zugleich gibt es aber ja durchaus Erfolgsgeschichten. Ne? Ich war ja auch viele Jahre Strafrichter in Moabit und habe da auch mit Menschen zu tun gehabt, die zum Beispiel vorzeitig aus der Haft entlassen werden wollten. Und da gab es schon eine ganze Reihe von Menschen, wo man einfach sehen konnte, dass die sich im Gefängnis zu besseren Menschen entwickelt haben. Aber vor allem dann, wenn der Strafvollzug mit ihnen human umgegangen ist, ja, ihnen beispielsweise Ausgänge ermöglicht hat, eine Berufsausbildung, eine Schulausbildung und sie eben Schrittchen für Schrittchen wieder in die Gesellschaft integriert hat. Das waren die Erfolgsgeschichten.
Also einfach, die gibt es.
Die gibt es durchaus, diese Geschichten. Ja. Und das sieht man auch an den Rückfallquoten. Da gibt es dann Menschen, die zum Beispiel nach 2/3 der Haftzeit entlassen werden, vorzeitig und auch tatsächlich auf gut Deutsch sauber bleiben. Das gibt es tatsächlich. Aber man sieht auch sehr deutlich, dass das eben nur dann funktioniert, wenn man diese Menschen langsam aber sicher wieder hineinführt in die Gesellschaft und nicht quasi sie 15 Jahre einsperrt und gleichsam den Schlüssel wegwirft.
Und hinter den Gittern ist auch Gewalt, ja, ist auch verbale, also es ist ein furchtbarer Ort. Und wenn du dann aber in diesem furchtbaren Ort jemanden hast, wie diese alten Damen von der katholischen Straffälligenhilfe, die einfach nur Gutes tun wollen und auch keine Gegenleistung verlangen. Ich glaube, das ist wie so ein Lichtstrahl, der da reinfällt und der kann so viel Positives auslösen. Also ich verneige mich, ich kann mich gar nicht genug verneigen.
Man spürt es, Rundsteinke. Ich war jetzt gerade verlockt, auch nach negativen Erfahrungen zu fragen, die da gemacht wurden. Aber Sie können jetzt eher sowieso gerne mit dem Kopf schütteln, damit ich hier nicht noch diesen falschen Twist reinbringe. Aber nein, wir machen einfach einen Punkt an der Stelle, oder? Oder gab es die?
Das ist sicherlich nicht einfach. Ja, das ist eine Klientel, die macht viel durch, die verarbeitet viel. Aber das geschieht alles unter Aufsicht. Ja, im Gefängnis hat keiner da groß die Freiheit, mit den Leuten, die ein- und ausgehen, zu tun, was er mag. Die Dame von der katholischen Strafverfolgungshilfe erzählte mir, die hat einmal ihren Hund mitgebracht. Mhm. Und die härtesten Knastbrüder, ja, werden weich und streicheln den Hund, weil die in ihrem Alltag seit Jahren gar keine Form von, also körperlicher Nettigkeit mehr erleben. Also ich glaube, das sollten wir in unserem Herz finden, dass wir das unterstützen.
Rodensteinke, mit dieser schönen Demokratieheldengeschichte, seinem Demokratiemoment hier heute bei uns im Deutschlandfunk Kultur, rechtspolitischer Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, mein Hauptgast, sage ich an dieser Stelle und sage schon mal Dankeschön, dass Sie da waren und sage auch Dankeschön an Ulf Burmeier und dass Sie ihn mitgebracht haben heute als Überraschungsgast hier ins Deutschlandfunk Kultur. Schönen Dank an Sie beide.
Vielen Dank für die Einladung.
Tschüss für heute.